Über das Raspberry freue ich mich sehr, Carsten Schrotmann, dass du über das Plan 9 ein bisschen und das Raspberry ein bisschen erzählen wirst.
Ja, danke schön. Hallo, willkommen heute zum ersten Tag hier in Chemnitz. Ja, darf ich noch guten Morgen sagen? Mahlzeit? Weiß nicht. Ich bin der Carsten Schrotmann und ich bin heute hier ein bisschen über Plan 9, Linux und eine Raspberry Pi zu reden. Ich habe jetzt gerade festgestellt, mein Raspberry Pi und das Kabel, was ich habe, das geht auf HDMI. Der Beamer hier macht aber nur VGA, habe leider keinen Adapter da. Deswegen muss ich euch das Plan 9 gleich auf dem PC zeigen. Aber ihr könnt auch da an den Stand der Forstgesellschaft kommen, da bin ich. Und da kann ich euch auch zeigen, dass das ganz genauso auch mit der gleichen Geschwindigkeit auf dem Raspberry Pi läuft. Den habe ich auch hier. Da ist er drin im Gehäuse. Also alles das, was ihr seht, geht haargenauso auch auf dem Raspberry Pi. So, worum geht es jetzt überhaupt? Plan 9. Plan 9 ist ein relativ unbekanntes Betriebssystem, das es für den x86 gibt, das heißt für ganz normale PCs, auch für die 64-Bit-Variante, für MIPS-Prozessoren, für DEC Alpha. Na gut, die gibt es heute nicht mehr so häufig. Spark-Rechner, PowerPC und auch ARM. Und ARM ist genau das, was auch die CPU, die im Raspberry Pi drin ist. Und das erlaubt uns es auch, da hat jemand, ja, dann können wir das gleich doch machen. Ich guck mal gerade, ob das passt. Nö. Also das ist ein anderer HDMI. Okay. War eine gute Idee. Dankeschön. So, also ist ein Betriebssystem und vielleicht, ja, da rechts sieht man schon das Maskottchen. So ein Betriebssystem heutzutage muss ja ein Maskottchen haben. Linux hat den Tux-Pinguin, Plan 9 hat Glenda, den Hasen oder das Häschen. Wo kommt das her? Plan 9 wurde bei den Bell Labs entwickelt. Bell Labs, das sind die Entwicklungsabteilung oder war die Entwicklungsabteilung von AT&T. Und das ist im Grunde die gleiche Abteilung, die in den 70er Jahren Unix entwickelt hat. So gesehen ist Plan 9 eine direkte Weiterentwicklung oder ja, vielleicht auch Neuentwicklung von Unix. Der Name kommt von einem grottenschlechten Film. Naja, ob er nun schlecht ist, ist normale Kinogänger würden sagen, der ist schlecht. Nerds sagen, der ist schon wieder so schlecht, dass er schon wieder richtig gut ist. Das Plakat seht ihr da, Plan 9 from Outer Space. Und der Titel dieser Folie heißt, ich bin jetzt kein Lateiner, Unicubus Ipsis Unicor. Das heißt, päpstlicher als der Papst, aber auf Unix bezogen. Nämlich, es ist mehr Unix als Unix. Warum? Es hat mit der, erst zu den Personen. Hier sind ein paar Personen aufgezählt, die an Plan 9 mitgearbeitet haben, die das mitentwickelt haben. Rob Pike, Ken Thompson, Dave Prosetto, Phil Winterbottom, Dennis Ritchie. Und der ein oder andere Name, wenn sich jemand schon mal mit Unix beschäftigt hat, wird merken, aha, das sind ja die gleichen Leute, die ursprünglich auch Unix gemacht haben. Und auch die Programmiersprache C gemacht haben. Das heißt, war wirklich das gleiche Entwicklungsteam, was in den 70er Jahren Unix gemacht hat, ist dann in den 80er und 90er Jahren hingegangen und hat Plan 9 gemacht. Von der Zeitleiste her, Entwicklung hat in den 80er Jahren, irgendwann Ende der 80er Jahre angefangen und bis 1992 war das so in-house innerhalb der Bell Labs. Keiner außerhalb hat das gewusst oder nicht großartig gewusst, dass die da an was arbeiten. Und 1992 haben die das öffentlich gemacht und auch an Universitäten herausgegeben, Universitäten, die das gerne haben wollten. Und Lucent, damals die kommerzielle Seite von den Bell Labs, hat auch versucht, das Plan 9 zu verkaufen als Betriebssystem. Das hat nicht so gut geklappt. Dann wurde von 1992 bis 2002 gab es kommerzielle Lizenzen. Und ab 2002 wurde das Betriebssystem dann unter eine freie Lizenz gestellt, nämlich unter die Lucent Public License. Und das ist eine Variante der BSD-Lizenz. Das heißt, nimm es, mach was du willst damit, hier ist der Quellcode. Nur wenn es schief läuft, darfst du uns nicht verklagen. Also eine sehr, sehr offene, freie Lizenz. So, warum? Warum hat man dieses Plan 9 gemacht? Die ursprünglichen Entwickler von Unix hatten gewisse Ideen, als sie Unix angefangen haben zu entwickeln. Eine dieser Ideen war, alles ist eine Datei. Und das sieht man zum Beispiel an dem Dev-Dateibaum im Unix, auch im Linux, wo die ganzen Geräte dort als Dateihandle irgendwie zugreifbar sind. Man hat ein Dev-Audio, das ist die Soundkarte. Wenn man nach Dev-Audio was reinkopiert, dann hört man Krach aus der Soundkarte zum Beispiel. Wenn man bei einigen Systemen geht das, was rausliest auf Dev-Audio, dann ist das die Tondatei, die gerade aus dem Mikrofon kommt. Das heißt, Geräte werden als Datei dargestellt. Und das war ist immer noch ein sehr, sehr mächtiges Konzept. Unix wurde in den 70er Jahren entwickelt und dann in den 80er Jahren hauptsächlich an Universitäten weiterentwickelt. Die waren die treibende Kraft. Sehr stark natürlich Universität Berkeley, wo das BSD Unix herkommt, die unter anderem das TCP/IP dazu entwickelt haben. Und das X, die grafische Oberfläche, X11, was wir heute kennen, ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, vom MIT, von der Ostküste hinzugekommen. Beide Systeme, TCP/IP und auch das X-grafische System, sind nicht für Unix entwickelt worden. Die gab es vorher schon für andere Betriebssysteme. Das heißt, sie sind entwickelt worden für Systeme, wo diese Idee, alles ist eine Datei, nicht galt. Und die wurden sozusagen auf Unix portiert. Dementsprechend ist TCP/IP unter Unix nicht als Datei ansprechbar. Ich kann nicht irgendwie sagen, von der Bash zum Beispiel, ich möchte jetzt gerne eine TCP-Verbindung zu einem Rechner mit der IP-Adresse 10.121.131.10 machen. Ich brauche immer irgendein Programm, ich brauche immer irgendeine Schnittstelle, die ich anspreche. Ja? Ich kann also nicht einfach nur durch Lesen und Schreiben in eine Datei eine TCP-IP-Verbindung machen oder eine UDP-Verbindung machen. Das gleiche ist mit dem X11. Da gibt es eine API, das geht zwar auch übers Netzwerk, aber ich muss irgendwelche Frameworks benutzen. Ich kann nicht einfach nur durch Schreiben einer Datei zum Beispiel ein Fenster öffnen. Oder ich kann nicht durch Lesen einer Datei herauskriegen, was jetzt gerade der Benutzer in einem Fenster reingetippt hat. Da dieses Universal-Konzept, was im Unix ursprünglich drin war, nämlich alles ist eine Datei, ist durch diese Erweiterung gebrochen worden. Und die ursprünglichen Erfinder halt von Unix waren damit nicht ganz glücklich und haben sich gedacht, müssen wir besser machen, machen wir Plan 9. So, und jetzt zeige ich euch mal Plan 9, wie das aussieht und wie da auch dieses Konzept alles als eine Datei umgesetzt wurde. Das Bild, was wir hier sehen auf dieser Folie, ist der BlueJean-L-Rechner, einer der Supercomputer in der Supercomputer Top 500 Liste. Ich weiß nicht genau, wo in Amerika er steht, irgendwo in einem Forschungszentrum. Und das Ding läuft mit Plan 9. Das heißt, da seht ihr schon, Plan 9 ist nicht nur ein System, was irgendwie akademischen Wert hat oder was man auf dem Raspberry Pi zum Spielen benutzen kann. Es wird auch benutzt, um richtige Supercomputer anzutreiben. So, wie gesagt, ich kann jetzt Plan 9 nicht auf dem Raspberry Pi zeigen, deswegen zeige ich das mal auf einer virtuellen Maschine, auf dem PC. So. Da haben wir jetzt erstmal Plan 9, wenn es gestartet wird, sieht es so aus, man hat einen grauen Hintergrund. Das Fenster mache ich erstmal zu, weil das ist normalerweise nicht da. Das ist ein Terminalfenster und oben häufig hat man so eine Systemanzeige, die ihm einzeigt, wie weit ist die CPU ausgelastet, wie viel Speicher habe ich jetzt noch. Ähnliche Sachen kennt ihr auch unter Unix oder Linux. So, es gibt eine grafische Oberfläche, die nennt sich Rio. Und die sieht erstmal so aus, wie was man auch unter Unix kennt. Mit der rechten Maustaste irgendwo auf dem Hintergrund kriege ich ein Menü. Da steht New, Resize, Move, Delete and Hide. Und damit kann ich meine Fenster verwalten. Mit New, wenn ich das auswähle, mache ich ein neues Fenster. Dann kriege ich jetzt erstmal hier so ein Kreuz. Und mit der rechten Maustaste fange ich jetzt irgendwie einfach an aufzuziehen und mache mir ein Fenster auf. Okay. Das ist jetzt erstmal nicht großartig. Ja? Und dann habe ich jetzt ein Terminalfenster. Sagte mir da auch Term. Und auf der Kommandozeile fühlt sich im Plan 9 stark an wie ein Unix. Also da kann ich jetzt ein ls machen, um zu gucken, welche Dateien, welche Verzeichnisse habe ich da. Ich kann ein man machen, man ls, ja, man page, dann kriege ich die man page raus. Was mir jetzt auffällt, was anders ist im Terminal von Plan 9, ist, dass die Terminals von Hause aus nicht scrollen. Also wenn ich jetzt ein X-Term hätte unter Linux oder so weiter und ich würde eine lange Man-Page aufrufen, die wird jetzt erstmal am Bildschirm vorbei scrollen. Und ich müsste dann sagen, oh, ich muss More oder Less benutzen und da reinpipen, damit ich das seitenweise sehen kann. Nicht so bei Plan 9. Wenn ein Programm eine Ausgabe macht und die Ausgabe unten an das Fenster anstößt, dann wird das Programm an der Stelle angehalten und wartet darauf, dass jetzt der Benutzer weiter scrollt. Und wenn ich weiter scrolle, und das mache ich mit dem Scrollbalken auf der linken Seite hier, ich scrolle nach unten, und dann, wenn ich weiter scrolle, wird das Programm wieder aufgeweckt und darf weiter schreiben. Das heißt, das ist so etwas wie ein eingebautes More, was für alle Programme gilt. Gut. Ich hatte euch aber gesagt, dass im Plan 9 ist alles eine Datei. Gucken wir mal. Ihr kennt ja Umgebungsvariablen vielleicht in Unix oder Linux. Wie setzt man eine Umgebungsvariable im Unix, im normalen Unix oder Linux? Wer weiß das? Ja, Menti. Ja, Export zum Beispiel, oder ich sage einfach Variablenname gleich Wert, sowas. Und dann ist es gesetzt. Im Plan 9, ihr habt es schon fast erraten, sind Umgebungsvariablen Dateien. Und zwar im Verzeichnisbaum env für Environment. Ich gehe da rein in diesen Verzeichnisbaum, ich mache ein ls, ja, und dort sehe ich meine Variablen. Ups, falsch. So, ich scroll ein bisschen runter und da sehen wir die Variablen, die es gibt. Ich suche mir jetzt mal eine raus, die vielleicht interessant aussieht. SysName. Ja, wenn ich jetzt wissen will, was ist der Wert der Umgebungsvariable SysName, sage ich cut sysname. Und da hat er mir jetzt x60 ausgegeben und dahinter gleich, weil da kein Zeilenendezeichen war, das Term, das ist aber wieder das Prompt. Also x60 heißt mein System. Sowas wie der Hostname. Was mache ich, wenn ich den Namen ändern möchte? Ich schreibe da einen neuen Wert rein. Also sage ich echo ja, dest. Und schreibt das nach SysName. Und jetzt hat mein System einen neuen Namen. Der Status oben, der liest das nur beim allerersten Starten aus. Gucken, wenn ich den jetzt neu starte. Oder heißt es Stats? Genau, Stats. Dann sehen wir jetzt hier ein ähnliches Fenster wie da oben, nur dass er den Load anzeigt. Aber oben zeigt er schon an x60 Test. Warum x60 Test? Weil ich habe den Doppelpipe benutzt, der hat einfach an den bestehenden Namen das Test hinten dran gehangen. So, auch was jetzt anders ist im Plan 9, wo ist mein Terminalfenster hin? Ich habe jetzt hier so eine grafische Anzeige gestartet, aber mein Terminalfenster ist weg. Wenn ich hier im Plan 9 vom Terminal ein Programm starte, ersetzt das Programm, was ich starte, immer das Programm, was vorher da lief. Das heißt, ich habe jetzt mein Terminalfenster durch diese Prozessanzeige ersetzt. Gut, muss man wissen. Mit Entfernen-Taste beende ich Programme. Muss man auch wissen. Also nicht Ctrl-C, wie unter Unix, sondern Entfernen-Taste. Nicht Backspace, Backspace funktioniert wie normal, aber Entfernen-Taste, richtig, die Entfernen-Taste, die killt mir mein Programm, was vorne läuft. Und dann ist das alte Programm wieder da, nämlich mein Terminal. So, so jetzt mache ich etwas, was im... Ah ja, wie mache ich neue Umgebungsvariablen? Ich lege einfach eine neue Datei an in diesem env-Dateibaum und schreibe dann Wert rein. Und dann ist das meine neue Umgebungsvariable. So. Etwas, was bei Unix jetzt nicht geht, ist ein ohne weiteres, sage ich jetzt mal, ist, ein Window-Manager in einem Window-Manager zu starten. Ich habe zum Beispiel KDE laufen und möchte GNOME in KDE laufen lassen. Das geht so nicht. Plan 9 gar kein Problem. Ich kann hier Rio einfach nochmal im Fenster starten. Da sehe ich jetzt nichts. Ja, dann gehe ich hier rein, sage New. Ein auf. Und das ist jetzt ein Terminal-Fenster. Ja, in einem Window-Manager, der nämlich in dem anderen Rahmen läuft, der wiederum in einem anderen Window-Manager läuft. Beides Mal jetzt hier Rio, weil ich habe unter Plan 9 nur Rio als Window-Manager, aber ich könnte mir auch einen anderen Window-Manager bauen und die ineinander schachteln. Alles kein Problem. Jetzt gehe ich da mal raus und wieder die Entfernen-Taste. Na, die geht bei Rio nicht, da muss ich es anders machen. Muss ich gucken, ob das Rio-Exit hier geht. Nee. Jetzt habe ich drei Rios ineinander geschachtelt. Was ich aber immer machen kann, über das Menü kann ich ein Delete auswählen und mir dann das Programm abschießen. Und jetzt mache ich mir halt entsprechend wieder ein neues Fenster auf, damit ich weiter zeigen kann. So, noch eine Sache über jetzt muss ich gerade eben noch mal schauen, wo ich das finde. Nee, was ist Dev was, ne? Ja, genau. Genau, unter Dev, das ist jetzt ähnlich wie unter Linux Unix, dass ich da meine Geräte finde. Was anders ist, dass dieser Namensraum, den ich da sehe, also diese Namen, diese Dateinamen, die ich da sehe, immer auf den Benutzer abgestimmt sind, der da jetzt gerade am Terminal eingeloggt ist. Das heißt, wenn da zwei verschiedene Benutzer eingeloggt sind auf diesem System, auf dem Plan 9 System, sehen sie unterschiedliche Dateien. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier, da gibt es eine Datei, ich muss mal gerade scrollen, wo ist sie? Kunz. Da. Ja, da gibt es sogar mehrere von Kunz. Kunz steht für Konsole. Und Kunz ist eine virtuelle Datei, die mir mein Fenster repräsentiert, und zwar die Eingaben und Ausgaben in dem Fenster. Wenn ich Cons jetzt lese, und das kann ich machen mit Cut Cons, dann liest es jetzt alles, was in diesem Terminal-Fenster, in dem ich jetzt gerade drin bin, getippt wird. Hallo, hallo. Das heißt, das Hallo, was ich jetzt gerade getippt habe, wurde jetzt von dem Cut gelesen und nochmal ausgegeben. Deswegen kommt es zweimal. Wenn jetzt jemand anders auf dem gleichen System eingeloggt ist und das gleiche oder auch DevCons liest, sieht er nicht mein Hallo, sondern würde er sehen, was er eintippt. Das heißt, die Dateien, die ich da sehe, sind individuell für den Benutzer, der da gerade eingeloggt ist. Die sind nicht global. Genauso kann ich jetzt da was reinschreiben, wenn ich sage Echo Test und schreibe das nach Cons, dann wird das auf der Konsole entsprechend in meinem Fenster ausgegeben. Wenn ich zwei Fenster offen habe, dann gibt's, hat jedes Fenster sein eigenes Cons. Je nachdem. Es gibt eine Datei, heißt, ich glaube Clock heißt die, ich guck mal gerade, Cut Clock, oder heißt es Time? Ne, Cut Time. Genau, Time heißt es. Time gibt mir immer die aktuelle Zeit vom System. Die ist natürlich global, weil die Zeit kann ich nicht pro Fenster einschalten, aber Eingabe-Ausgabe ist immer pro Fenster gesehen, ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, warum sie jetzt hier mehrfach vorhanden war. Das kann möglicherweise hier ein Fehler sein. Die müsste aber identisch sein. Das heißt, egal welche Cons ich, wenn ich die sehe in meinem Fenster, dann ist das immer die Cons von dem Fenster. Ja.
Wenn ich dann alle neue Dateien anlege, sehe ich die dann nur in dem Fenster?
Das ist jetzt eine Sache, wie die Dateisysteme gemountet werden. Eine Erfindung von Plan 9 sind die sogenannten Union Mounts, die wir heute auch unter Linux kennen. Union Mounts bezeichnet, dass ich ein Verzeichnis habe, da habe ich schon Dateien drin, und dann mounte ich ein anderes Verzeichnis darüber. Ich sehe aber durch das darüber gemountete Verzeichnis noch die Dateien, die darunter liegen. Und ähnlich funktioniert es hier im Plan 9. Dieses Dev-Dateisystem, da gibt es eine globale Variante, da ist zum Beispiel das Time drin, und darüber ist die benutzerspezifische Variante nochmal drüber gemountet. Und wenn ich wie ich mounte, kann ich ansagen, wo, wenn eine neue Datei erstellt wird, wo soll sie erstellt werden? Soll sie in der obersten Ebene erstellt werden oder sollte sie in der darunter liegenden Ebene erstellt werden? Das hängt jetzt vom Mount ab. In diesem Fall mit dem Dev-Dateisystem wäre es so, dass es auf der Benutzerebene erstellt wird und nicht auf der globalen Ebene, sodass andere Benutzer das nicht sehen würden. Ich kann aber den Mount auch umdrehen und dann sehe ich das anders. So, ich gehe mal wieder zurück zu meinen Folien. Nämlich noch ein bisschen mehr zu zeigen. So. So, was hat Plan 9, was haben die Römer uns gebracht? Erstmal Unicode. Plan 9 war das erste System, das mit Unicode ausgeliefert wurde. Unicode, gerade UTF-8, wurde für Plan 9 entwickelt. Und zwar 1992. Und hat sich danach erst in andere Betriebssysteme, Unix, Linux, Windows, verbreitet. Ja, das kommt daher. Das Proc-Dateisystem, das ihr vielleicht auch kennt unter Unix, Linux, das wurde zuallererst in Plan 9 entwickelt. Hat sich dann nach Sun Solaris ausgebreitet. Sun Solaris hatte das, glaube ich, als klassische Unix zuerst. Und dann haben die Linux-Leute das in den 90er Jahren auch, ist ja eine gute Idee, mit in Linux reingenommen. Diese Union Mounts, dass man mehrere Dateisysteme übereinander mounten kann und die durchsichtig erscheinen, das gab es auch erst bei Plan 9. Und dann das sogenannte 9P-Protokoll, wo ich jetzt im Laufe des Vortrages nochmal näher darauf eingehen werde, was das denn auf sich hat. So, wenn ich das Plan 9 jetzt selber mal ausprobieren möchte, wo kann ich das machen? Es läuft auf dem Raspberry Pi. Und auf dem Raspberry Pi ist es wirklich, wirklich einfach zu benutzen. Auf einem PC zu installieren, kann es hakelig sein, weil so ein experimentelles Betriebssystem nicht alle Hardware unterstützt. Es gibt aber einen Port für den Raspberry Pi, und ein Raspberry Pi ist immer ein Raspberry Pi. Da ist immer die gleiche Grafikhardware drin, da ist immer der gleiche CPU drin und so weiter. Insofern ist es einfach. Da gibt es ein Image für eine SD-Karte zum Runterladen. Wenn ihr euch hinterher die Folien holt, die wird es auf den Webseiten von den Chemnitzer Linux-Tagen geben. Das ist anklickbar. Also wo da steht, auf dem Raspberry Pi anklicken, dann kommt ihr zu der Seite, wo ihr die Informationen runterladen könnt. Da gibt es ein Image für eine SD-Karte. Runterladen, auspacken, auf die SD-Karte mit DD drauf tun, Raspberry Pi einstecken, Strom geben, habt ihr ein Plan 9 System, mit dem ihr spielen könnt. Auf dem Shiva Plug, das ist so ein kleines Gerät, seht ihr da auf der rechten Seite, was auch bei einigen Linux-Leuten ganz populär ist, da läuft es auch drauf. Auf einem normalen x86er PC kann man es auch laufen lassen oder auf eine Virtualisierungslösung, das heißt VMware, VirtualBox, QEMU, KVM, läuft es auch. Genau. Für QEMU, KVM gibt es entweder CD, ISO-Images, die man runterladen kann, die man booten kann. Da gibt es einmal das klassische Plan 9, was immer noch bei Bell Labs gepflegt wird. Da die Kernentwickler von Plan 9 heute aber alle bei Google sind. Und warum die da sind, komme ich gleich drauf. Entwickelt sich das sehr, sehr langsam voran. Also da gibt es vielleicht mal 3-4 Patches pro Jahr und mal ein Release alle 5 Jahre. Deswegen haben sich einige engagierte Entwickler hingesetzt und haben gesagt, das dauert uns einfach zu lange, wir machen einen Fork. Das heißt, wir nehmen den Quellcode, ist ja Open Source, und machen unser eigenes Ding. Und die haben das dann 9Front genannt. Und das ist sozusagen ein Bleeding Edge, das ist sowas wie Gentoo für Plan 9. Da ist immer das Aktuellste drin. Da gibt es, oder im Januar gab es irgendwie 5 Releases in einem Monat. Also wenn man wirklich das absolut Neueste haben möchte und so weiter, dann holt man sich das. Da habe ich auch hier Anleitungen für VirtualBox und QEMU verlinkt. Und da gibt es auch ein fertiges Disk-Image für VirtualBox. Das lädt man sich runter, importiert sich in VirtualBox, lässt es laufen, läuft dann gleich. Dann gibt es für Linux, FreeBSD, macOS, und zwar leider nur zurzeit für die 32-Bit-Varianten. Das heißt, wer eine 64-Bit-Version dieser Betriebssysteme installiert hat, da klappt es nicht. Gibt es eine Emulationsschicht, die nennt sich 9VX. Und das ist im Grunde so etwas Ähnliches wie Wine, nur für Plan 9. Das heißt, da kann man Plan 9 binäre Programme direkt unter Linux ablaufen lassen. Diese 9VX-Schicht fängt die API-Aufrufe ab und setzt die in Linux-API-Aufrufe um, sodass man fast keine Geschwindigkeitsnachteile hat. Jedenfalls weniger, als wenn man eine Vollvirtualisierung macht. Da gibt es auch die Originalquellen. Der Herr, der das gemacht hat, arbeitet jetzt auch bei Google, hat dort ganz viel andere Arbeit, kommt deswegen nicht dazu, das zu aktualisieren. Hat sich jemand anders des Projektes angenommen, hat das geforkt und da gibt es eine aktuelle Version da unten, einen GitHub, was man exportieren kann und ausprobieren kann. Ja, zeige ich gerade mal hier eine kleine Demo, wie das aussieht unter 9VX. Das heißt, mache ich das mal hier, Hide. So, das ist meine Virtual Maschine, die ich eben gezeigt habe, die mache ich jetzt mal zu. Und mein Virtual Box mache ich auch zu. Und obwohl das, was ihr jetzt hier seht, auch aussieht wie Plan 9, ist es ein richtiges Linux. Es gibt nämlich den Rio Window Manager von Plan 9 auch direkt als Linux Window Manager. Für die Leute, die es so haben möchten, dass Linux aussieht wie Plan 9, kann man halt so machen. Aber wenn ich hier mal reingehe und sage uname-a, da zeigt er hier an, ja, ist ein Linux, Kernel 3.8.2 ist ein Fedora darunter. So, jetzt habe ich hier ein Verzeichnis 9VX und in dem 9VX, das ist einfach ein Verzeichnis, da habe ich die CD-ROM von dem echten Plan 9 einfach in das Verzeichnis kopiert. Das heißt, ich habe mir die CD gemountet und einfach alle Dateien rüber kopiert in dieses Verzeichnis. Und dann kopiert man sich nur noch das eine Binary, nämlich das 9VX-Binary von dieser Emulationsschicht in das gleiche Verzeichnis und dann kann man es auch schon starten. Und da bootet jetzt Plan 9 in dieser Emulationsschicht. Es dauert ein klein bisschen, weil ich kein Netzwerk habe. Er sucht jetzt noch gerade einen Authentisierungsserver. Genau, und da habe ich jetzt mein Plan 9, was jetzt direkt, also das sind jetzt Plan 9 Programme, die direkt unter Linux ausgeführt werden. Und klar, ist jetzt ein Linux drunter. Ich habe jetzt nicht die gleichen Möglichkeiten mit diesem Dateibaum und so. Das mit dem devconst zum Beispiel, das wird emuliert, aber vieles andere, was wir noch machen können unter Plan 9 nativ, können wir da nicht machen, weil der Linux-Kernel das einfach nicht hergibt. Aber von der Arbeitsumgebung ist es schon ziemlich nah dran am echten Plan 9. Ich kann jetzt gerade mal gucken hier, was unter dev drin ist. Ja, ob wir da auch einen cons haben, da haben wir auch einen cons. Und da kann ich jetzt den gleichen Trick hier machen, wenn ich sage cut, cons, hallo, kommt das zweimal. Das ist jetzt aber so, dass diese API-Emulationsschicht das simuliert. Das kommt jetzt nicht vom Linux-Kernel, dieser dev-Tree, den wir da sehen, der kommt von dieser Emulationsschicht. Okay, genau. Wenn ich gerade mal hier bin, kann ich euch mal zeigen, was es denn so an Programmen gibt. Eigentlich die Killer-Applikation kann man eigentlich nicht sagen, aber was so richtig schön ist, ist der ACME-Editor. ACME ist unter Plan 9 das, was Emacs unter allen anderen Unixen ist. Das ist einfach eine Arbeitsumgebung zum Programmieren, die alles kann, was man will. Die Philosophie ist aber ein bisschen anders. Während bei Emacs alles irgendwie eingebaut ist, und ich bin auch ein großer Emacs-Fan unter Linux, insofern will ich jetzt kein Emacs-Bashing machen, aber unter Emacs ist alles eingebaut und zwar in Emacs-Lisp geschrieben. ACME arbeitet so nach der alten Unix-Philosophie. Es gibt ganz viele kleine Tools im System und ich bastel mir die zusammen und ich bastel die irgendwie da rein und die werden aufgerufen und machen das, was ich gerne haben möchte. Also mein Compiler, andere Programme, die irgendwie PDFs anzeigen zum Beispiel, kann man direkt da einbinden und so weiter. So, jetzt gehe ich nochmal wieder zurück zu meinen Folien hier. Muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Genau. das wieder groß machen. Dann gibt es noch das Plan 9 Userland. Da hat jetzt sich jemand hingesetzt und hat die Plan 9 Programme portiert auf Linux oder Unix. Das heißt, da wird keine Emulationsschicht gemacht, sondern das sind die Programme, die es unter Plan 9 gibt. Die rufen dann aber entsprechend die Unix oder Linux APIs auf, um zu arbeiten. Da gibt es auch zum Beispiel diesen ACME, Plumber, DrawTerm, die ganzen Tools, die man so unter Plan 9 kennt. Auf dem Bild sieht man Dennis Ritchie, der auch im Hintergrund ACME benutzt, auch ein Fan dieses Editors, den es unter Plan 9 gibt. Also Plan 9 from User Space ist auch eine Möglichkeit, ein bisschen Plan 9 Feeling auf dem Linux zu kriegen. Dann, wenn man über Plan 9 spricht, muss man auch über Inferno kurz sprechen. In den 90er Jahren wollte Lucent auch dieses Plan 9 ein bisschen kommerzialisieren, ein bisschen Geld damit zu verdienen. Und Java war gerade so richtig in. Und innerhalb von den Bell Labs haben Mitarbeiter des Teams Plan 9 auf eine virtuelle Maschine portiert. Auf eine sehr minimale, ähnlich, sage ich mal, wie die Java Virtual Machine, nur dass sie viel, viel weniger Ressourcen braucht. Und da kann man dann ein gesamtes Betriebssystem auf einer Pseudo-Maschine, auf einem Pseudo-PC, der also auf einer virtuellen Maschine, kann man das ganze Betriebssystem ablaufen lassen. Und das wurde unter dem Marketingnamen Inferno verkauft. Hat auch nicht so richtig toll funktioniert in Sachen, dass Lucent damit Geld machen konnte. Die haben es nach 3 Jahren aufgegeben und das Ganze dann auch als Open Source freigegeben. Insofern kann man Inferno heutzutage auch als Open Source kriegen und ausprobieren. Was da drunter läuft unter dem Inferno ist auch ein Plan 9. Mit dem Unterschied, dass das originale Plan 9 in C geschrieben ist und dieses Inferno, das Plan 9, entsprechend in dieser Sprache Limbo geschrieben ist, die dann Bytecode erzeugt, die in der virtuellen Maschine läuft. Ein Unterschied sieht man daran, das ganze Betriebssystem Inferno läuft ab 1 Megabyte Hauptspeicher. Mit der Java Virtual Machine kriegt man das nicht hin. Und die Java Virtual Machine macht auch nur ein Programm, das hier virtualisiert ein ganzes Betriebssystem. Lässt es darauf laufen. So, Inferno gibt es auch auf echter Hardware. Zum Beispiel gibt es Ports für Android oder auch für den One Laptop per Child. Da kann man es auch drauf laufen lassen. Auch auf dem x86-Rechner. So, ein naher Verwandter, und jetzt kommen wir dazu, warum die ganzen Plan 9 Programmierer jetzt bei Google sind, ist nämlich die Programmiersprache Go. Die wurde auch von den gleichen Leuten gemacht. Und wenn man sich Go anguckt, die Prinzipien, die Ideen, die da drin sind, dieses Concurrent Programming, diese Coroutinen und so weiter, das sind viele Ideen, die es auch im Plan 9 schon gibt. Und natürlich gibt es auch die Sprache Go unter Plan 9. Aber das ganze Team ist jetzt bei Google hauptsächlich damit beschäftigt, diese Programmiersprache zu entwickeln und Google intern auch diese Programmiersprache anzuwenden und zu programmieren. Insofern passiert bei dem offiziellen Zweig nicht mehr viel von dem Plan 9, aber bei diesen Forks, bei dem neuen Front, da ist immer noch eine aktive Entwicklung. So, jetzt komme ich zu dieser letzten Innovation auf dieser Folie, wo die Innovationen aufgeführt wurden, nämlich dem 9P-Protokoll. Das 9P-Protokoll ist ein, im Linux-Kernel wird es ein Resource-Sharing-Protokoll genannt. Es ist sowas Ähnliches wie ein File-Sharing-Protokoll. Also ihr müsst euch sowas vorstellen wie NFS oder Samba, also SMB oder CIFS. Das heißt, ein Protokoll, mit dem ich Dateien von einem Rechner zum anderen exportieren kann oder entsprechend von dem Empfängerrechner importieren kann. Mit dem Unterschied, dass bei 9P das so gehalten ist, dass ich auch diese speziellen Pseudodateien auch ganz einfach exportieren kann. Und damit kann ich einfach Dienste auch exportieren auf andere Rechner. Also nicht nur Dateien, sondern auch Dienstleistungen, die mir ein anderer Rechner anbietet, zum Beispiel Rechenkapazität, Hauptspeicher, vielleicht auch nur die Realtime-Clock eines anderen Rechners, kann ich woanders hin mounten auf einen anderen Rechner und ihn da benutzen. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges Konzept und das ist auch der Grund, warum auf diesem Supercomputer, auf dem BlueJean, da Plan 9 läuft. Weil die machen sehr viel verteiltes Rechnen. Und mit dem Plan 9 und dem 9P-Protokoll kann man sehr einfach Ressourcen, die so ein Rechner hat, hin und her schieben und verschiedenen Leuten zur Verfügung stellen. dieses 9P ist sehr, sehr simpel. Es hat, ich glaube, 16 Primitives, 16 Befehle, die man implementieren muss, wobei die wichtigsten hier aufgezeichnet sind. Also es gibt das Attach, das ist die Verbindung einrichten, das ist im Grunde das Mount. Dann gibt es ein Clone, damit kann ich eine bestehende Verbindung klonen, wenn ich die mehrfach haben möchte. Es gibt sowas wie Write and Read, klar, Remove, das ist ein Objekt löschen, das ist ein Datei löschen oder Verzeichnis löschen oder sowas. Attribute ändern, ist das WSTATS, das sind ja, Zugriffsrechte ändern, solche Sachen. So ein 9P zu implementieren ist sehr, sehr simpel. Interessanterweise, obwohl es simpel ist oder vielleicht weil es simpel ist, ist es viel, viel schneller. Benchmarks zeigen, dass es also fast, genau wie viel schnell, weiß ich jetzt nicht, aber es ist eine ganze Ecke schneller als NFS oder CIFS. So, wir können also damit Dienste anbieten, und zwar nicht nur Dateien, sondern auch Programme können Dienste anbieten. Unter Plan 9 ist das Standard, dass viele Programme, wie zum Beispiel der ACME-Editor, ihre Dienste auch exportieren in ein Dateisystem. Unter Linux gibt es einige Programme, die das auch tun, und da komme ich jetzt gleich zu. Wenn die das machen, und da habe ich gleich eine Demo dazu, dann können Konsumenten, das heißt Programme, die diese Dienste benutzen wollen, die brauchen keine Library, Linken oder sowas, sondern alles wird über Lesen einer Datei, Schreiben einer Datei, Anlegen einer Datei, Löschen einer Datei abgebildet. Wenn ich eine Programmiersprache habe, die Dateien, Textdateien lesen und schreiben kann, dann habe ich meine API. Ich brauche kein Framework importieren, ich brauche keine neue API lernen. Ich kann alles durch Lesen und Schreiben von Dateien machen. Und das ist sehr, sehr mächtig. So, unter Linux gibt es einmal das 9P als Kernel-Modul. Das heißt da auch 9P, das kann ich reinladen in den Kernel und dann kann ich vom Linux-Kernel aus 9P-Ressourcen mounten. Das heißt, ich kann mir einen Plan 9-Betriebssystem reinmounten. Ich kann auch ein anderes Linux-System, was über 9P-Dienste anbietet, kann ich mounten und dann die Dienste des entfernten Systems nutzen. Es gibt den WMII, Window Manager Improved Window Manager. Den zeige ich euch gleich. Der exportiert auch dieses 9P-Protokoll unter Linux. Und den kann ich mir mounten. Ich kann mir also die Anwendung Window Manager mounten in ein Dateisystem und den Window Manager dann im Dateisystem verändern. Dynamisch. QEMO. Wenn ich von QEMO im QEMO drin bin, das heißt ein Linux im QEMO laufen habe und ich möchte ganz gerne auf Dateien außerhalb des QEMOs, das heißt auf dem Hostrechner zugreifen, dann geht das auch über 9P. Das ist im QEMO implementiert. Es gibt diesen Distributed I.O. Daemon, DIOD, den gibt es für Linux. Das ist ein User Space Daemon, den ich starten kann. Dafür brauche ich keine Root-Rechte. Und damit kann ich als Anwender alles, was ich sehe an einem Linux-System, exportieren nach woanders hin. Es gibt dieses Plan 9 Ports, Plan 9 vom User Space. Da sind Programme wie ECMI drin, die es exportieren. Equinox Desktop Environment, EDE. Das ist ein neues, sehr leichtgewichtiges Desktop für Linux. Da habe ich einen Vortrag auf der FOSDEM gehört und der hat dort angekündigt, dass er auch das 9P-Protokoll unterstützen möchte. Es gibt ein Fuse-Modul für 9P und es gibt einen weiteren User-Mode-File-System-Server für 9P, der heißt U9FS. Der ist aber schon ein bisschen älter. Dieser DIOD ist da die bessere Wahl. So, jetzt zeige ich euch noch den WMII. Und dazu muss ich kurz mal schnell den Window Manager wechseln. So, das wird abgeschossen. View Exit. So, das sieht ja schon ganz normal aus. Ich wähle jetzt hier WMII als Window Manager aus. Den findet ihr auch bei Debian oder bei Fedora oder bei anderen Linux-Distributionen im Paketmanagement. Und wenn ich den jetzt erstmal gestartet habe, sieht er so aus. Der ist sehr, sehr minimalistisch, ist sogenannter Tiling Window Manager. Da habe ich jetzt unten nur so eine Zeile und weil ich noch nichts gestartet habe, ist da auch noch nichts drin. Ich starte jetzt erstmal hier meinen Firefox, damit ich meine Präsentation gleich wieder habe und auch damit ich ein bisschen was sehe. So, da ist sie wieder. Und ich starte mir jetzt auch nochmal ein Terminalfenster hier und mach die Schrift entsprechend groß. TrueType. Wow. Gut. Ihr könnt es. Ja, ist ein bisschen zu groß, ne? Da sieht man ja fast nichts. Machen wir es so. Okay. Jetzt muss ich mal gerade schauen, habe ich hier meine Notizen, wie ich das mounte? Oder habe ich das noch in der History? Es muss ich gut werden. Da ist der Mount-Befehl. Ja, 78 war es. So, der Mount-Befehl hier. Mein WMI läuft auf Port 4332. Anmelden möchte ich mich als mein Benutzer. Das ist einfach mein Benutzername, den ich eh schon habe. No Extend heißt, dass wir das 9P-Protokoll ohne Erweiterung benutzen. Und auf 127.0.0.1 auf der Loopback-Adresse läuft mein Window-Manager. Das heißt, ich mache das schon übers Netzwerk, aber nur auf meiner lokalen Maschine. Ich könnte mir das Ding auch auf einer anderen Maschine mounten und dann meinen Window-Manager von einer anderen Maschine fernsteuern, wenn das irgendwie einen Sinn ergibt. Und ich mounte nach MNT-WMII. Da ist jetzt mein Window-Manager drin. Der Window-Manager, auf dem ich hier gerade arbeite. Gucke ich da mal rein. MNT-WMII. Dann sehe ich da Call-Rules, CTL, Events, Keys, L-Bar, R-Bar, Rules und Tag. Interessant ist jetzt erstmal dieses CTL, das steht für Control. Wenn ich da mal einen Cut drauf mache, dann sehe ich die globale Einstellung meines Window-Managers. Da sehe ich zum Beispiel hier, welcher Font benutzt wird, nämlich Fixed Medium 13 Point. Ich sehe die Farben da oben, ähnlich wie ich das auf Webseiten sehe. Ich bin gerade auf View 1, weil das der einzige View ist, den ich gerade anhabe. Jetzt versuche ich mal, den Font zu wechseln. Dafür muss ich erstmal wissen, welche Fonts es gibt. Rufe ich X-Font-Cell auf. Den schicke ich mal gerade hier auf das zweite und dann mache ich das so. Jetzt habe ich oben mein Terminal-Window und da unten habe ich X-Font-Cell. Das ist ein Programm, mit dem ich die Fonts mir angucken kann, die auf meinem System installiert sind. Jetzt gucke ich mal gerade, was wir hier haben. Welchen Font möchtet ihr gerne haben? Nehmen wir mal Terminus. Und damit das sichtbar ist, will ich mal was Großes haben. Ne? 32 Pixel. Ha, das ist doch schon ziemlich groß. Jetzt mache ich hier ein Select. Select kopiert mir jetzt das X-Font-Cell. Diesen Font-String, den ich da habe, in die Zwischenablage. Dann kann ich hier oben hochgehen und sagen Echo Font. Und jetzt kopiere ich von der Zwischenablage rein. Da steht jetzt Terminus und 32 Pixel Größe. Und das pipe ich in CTL. Und dadurch habe ich jetzt den Font in meinem Window-Manager geändert. Ihr seht jetzt hier, dass die Bars und so alle größer geworden sind, dieser neue Font. Ich habe ihn also dynamisch geändert. Wenn ich jetzt einen Cut wieder mache auf CTL, dann sehen wir hier, dass hier Font da drin steht. Ja? Hier unten sehen wir jetzt 1 und 2. Das sind jetzt meine virtuellen Bildschirme, die ich im Window Manager habe. Auf 1 ist hier mein Terminal drauf. Auf 2 kann ich auch umschalten, da ist mein Firefox. Aber 1 und 2 kann ich mir vielleicht nicht gut merken. Ich möchte ganz gerne, dass bei 2 auch Firefox steht, dass ich weiß, da ist der Firefox. Da gehe ich hier in diesen, ich hoffe, es ist L-Bar. Ja, genau. Unter L-Bar gibt es zwei Dateien, nämlich 1 und 2. Haha, für meine virtuellen Bildschirme. Wenn ich mal einen Cut auf 2 mache, steht da Label 2. Das ist das Label, was da unten steht. Wenn ich das jetzt anders haben will, sage ich Echo Firefox. Pipe nach 2. Ah, Label muss ich davor schreiben. Label Firefox nach 2. Und jetzt steht da unten Firefox drin. Ja. Ja, der Dateiname ist jetzt nicht das Label, sondern der Dateiname ist wirklich die Nummer des virtuellen Bildschirms. Aber das ist jetzt Geschmackssache. Man kann das im 9P so machen, wie du das vorschlägst, dass man Move, also ein Umbenennen der Datei, dass sich das dann gleich auswirkt. Ich kann mit dieser Technik den gesamten Window Manager kontrollieren. Ich kann auch neue Fenster öffnen, ich kann mir die Anordnung der Fenster machen. Das heißt, ich kann mir in meiner Profile-Datei im Bash oder in der Z-Shell oder so weiter die Fehler reinbauen, die dann in dieses Dateisystem reinschreiben und mir beim Starten halt entsprechend meine Arbeitsumgebung so zusammenbauen, wie ich das möchte. Es gibt nicht wirklich eine Konfigurationsdatei bei diesem Window Manager, es gibt halt dieses Dateisystem. Und das Schöne ist, dass man das auch wunderbar, weil es dieses 9P-Protokoll ist, auch immer exportieren kann. Bei einem Window-Manager macht es jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, da die Konfiguration auf einen anderen Rechner zu exportieren. Aber sagen wir mal, wir haben eine Anwendung, die kann Videokodierung machen. Und die habe ich auf einem System laufen, die sehr viel Rechenpower hat. Und die würde sowas exportieren, so ein Dateisystem. Da müsste ich mir also nicht irgendwie die GUI ranholen, sondern ich könnte mir einfach diese Anwendung Videokodieren als Dateisystem mounten auf meine lokale Maschine. Und das ist vielleicht ein alter Laptop, der nicht viel Rechenpower hat. Und dann, wenn ich was Videokodieren will, dann kopiere ich mir einfach die rohe Videodatei in ein Verzeichnis. Ja, dann habe ich vielleicht eine andere Datei in dem gleichen Verzeichnis, die mir immer sagt, wie weit ist er denn, wie viel Prozent kann ich lesen und so weiter. Und wenn er da 100% zeigt, dann taucht vielleicht in einem anderen Verzeichnis die fertig kodierte Datei auf, die kopiere ich dann einfach wieder raus. Also diese Idee, Dateien als API zu benutzen, finde ich, hat gewissen Charme. So, und jetzt bin ich fast am Ende. Genau. Wer eigene Programme schreibt und das gerne auch in seine eigenen Programme einbauen möchte, diese Funktionalität, es gibt Implementationen von 9P für Python, Ruby, Lisp, Scheme, C, C++, Java, Haskell, Perl, PHP, Go natürlich auch und fast alle anderen Programmiersprachen. Und weil es so ein einfaches Protokoll ist, nämlich nur solche 16 Primitives, wenn es das noch nicht gibt für die Programmiersprache, die man gerne hat, ist es auch kein Hexenwerk, das selber neu zu programmieren. So, und dann bin ich eigentlich schon fast fertig. Ich habe am Ende nur noch ein paar weitere Links rangehängt für denjenigen, der sich noch ein bisschen weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, was es nämlich noch für Varianten gibt. Also das originale Plan 9 hatte ich schon gesagt, es gibt das 9 Front, das ist das Bleeding Edge. Dann gibt es 9 Legacy. Das ist kein Fork, sondern die nehmen sich die aktuellen Quellen vom Originalplan 9 und patchen dann nur ein bisschen drin rum, um das ein bisschen aktueller zu machen. Und es gibt 9 Atom, da gibt es 9 Kernel, aber ansonsten das Userland ist das gleiche. Bücher, es gibt für 2 Bücher bei Lulu, habe ich gesehen, die PDFs sind derzeit sogar, also das hier für 0 Euro erhältlich und das für 2 Euro, also es kostet nicht viel. Wenn man sich die kaufen will, kosten die so um die 12 Euro. Das ist Book on Demand. Wobei das hier ist ein deutsches Buch, aber älter, aus den 90er Jahren. Ist nicht ganz up to date. Das ist ein englisches Buch. Das ist aus den 2000ern, irgendwie 2004, 2005. Das ist sehr, sehr gut und auch recht aktuell. Und das Buch hier habe ich erst gestern gekriegt, weil es beim Vorbereiten auf diesen Vortrag bin ich da überhaupt erst gestolpert. Principles of Operating Systems. Das ist ein Buch über Betriebssysteme für Uni-Vorlesungen geschrieben. Das vergleicht Linux mit Inferno. Und weil Inferno halt auch ein Plan 9 ist, ist es ganz interessant, weil das immer gegenüberstellt ist im einen Kapitel, wie wird das und das unter Linux gemacht und dann, wie wird das und das unter Plan 9 gemacht oder unter Inferno gemacht. Ja, bitte. Bitte? 2009. Also es ist nicht ganz alt. Jo, das waren die Bücher. Es gibt Videos im Netz, wo man sich das angucken kann. Das untere Plan 9 Operating System for the Raspberry Pi, das ist eine Vorstellung von dem Richard Miller, heißt der das portiert hat. Irgendwo habe ich gelesen, weiß aber nicht, ob es bestätigt ist. Irgendwer hat mir gesagt, dass der Richard Miller auch derjenige war, der das Original Unix zuerst von der PDP-8 auf eine andere Maschine portiert hat. und der hat jetzt den Port auf Plan 9 gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das der gleiche Richard Miller ist. Vom Alter könnte es passen. Der ist also irgendwie in seinen 70ern und hat das jetzt gemacht. Aber ein interessantes Video. Ja, und noch ein paar weitere Links könnt ihr später mal verfolgen. Ich habe es gemacht, damit ich bei 23 Folien auskomme. Und das war mein Vortrag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und probiert es einfach mal aus.
Ja, klasse, vielen Dank. Gibt es Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Moment, komm.
Zu dem Env gemountetes, wie man reinschreibt, das ist ja der aktuelle Prozess. Gibt es das dann auch für andere Prozesse, also um die Brockpit-Env oder wie ist das da implementiert?
Verstehe die Frage jetzt nicht
also,
so.
Mit /env hatte ich ja gemountet meine Environment.
Ja.
Wie ist das dann zum Beispiel bei einem, das ist ja der aktuelle Prozess, wie ist das dann bei anderen Prozessen? Ist das dann irgendwie proc pit env oder wie ist das?
Ach so, um die Environment-Variablen von anderen Prozessen lesen zu können.
Genau, beziehungsweise auch schreiben.
Ja.
Also bei Linux kann man es ja nicht ändern, die Environment-Variablen von einem anderen
genau,
Prozess.
Genau, da geht was. Bin ich jetzt aber spontan überfragt, wie das geht. Also man kann unter Plan 9 diese verschiedenen Sichtweisen nennt sich Namespaces und man kann auf einen Namespace man kann auf einen anderen Namespace zugreifen, was im Grunde die Sicht eines anderen Prozesses dann ist, weil jeder Prozess hat einen eigenen Namespace und dadurch wird das getrennt. Also ähnlich wie die Namespaces, die jetzt auch im Linux-Kernel für Container und sowas auftauchen, LXC und so. Okay.
Okay, nochmal vielen Dank. Uns geht dann in 40 Minuten hier weiter.